Ihr Lieben, guten Morgen. Zu Beginn der Predigt möchte ich mit uns beten. Jesus, diese drei Tage, die nun beginnen mit Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag, sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Du bist der, der alles für uns getan hat. Und egal, ob wir heute einzeln auf die Tage gucken, diesen einzelnen Tag, der so schwierig für dich war und dich alles gekostet hat, oder schon heute das Ganze im Blick haben. Ich bitte dich um dieses Wunder, dass du dich da drin heute präsent zeigst. Du versprichst uns, da wo zwei oder drei in deinem Namen beieinander sind, da bist du mitten dabei. Und so bitte ich dich darum, dass du als der gute, gegenwärtige Christus, dass du unter uns wirkst, dass du an diesem Karfreitag, an dem wir uns zurückerinnern, das tust, was du da damit vorhast. Haltet uns dir hin, als Leute, die dich suchen, die dich brauchen und wollen damit rechnen, dass du dich zeigst, dass du das tust, was du an diesem Karfreitag vorhast zu tun. Amen. Es ist gut möglich, dass du auch solche Momente kennst, dass du seit einer kürzeren oder seit einer längeren oder seit einer längeren Weile mit Jesus lebst und merkst, wie er immer wieder an unterschiedlichen Stellen auf seine unnachahmliche Art dein Leben gut geprägt hat. Und merkst, hey, wie gut, dass ich ihn kenne, wie gut, dass ich zu ihm gehöre und wie gut, dass er bis zum heutigen Tag in mir wirkt. Und dann kommt immer wieder auch dieser Moment, wo du merkst, ich reagiere gerade genau so, wie ich früher reagiert habe. Wo es sich irgendwie anfühlt wie ein Rückfall in alte Muster. Dass plötzlich da doch wieder so ein hitziger Ausraster da ist. Ein kalter Rückzug oder eine Härte für jemanden, der dich eigentlich gebraucht hat. Und es sind vielleicht diese Momente, in denen du drinsteckst, in denen auch ich immer wieder mich erlebe und mich frage, Jesus, was hat es eigentlich verändert, dass ich zu dir gehöre? Warum kommt der Quark jetzt wieder? Ich kenne dich doch, du bist da, du zeigst dich, du wirkst und dann passiert sowas. Es ist eigentlich überhaupt nicht das, wer und wie ich sein will. Genau da kommt diese Frage ins Spiel, die in den letzten Wochen uns hier in Böblingen und auch in Ehningen und bei den Döffingern immer wieder begleitend da war. Nämlich dieses Ding, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, die klassische Böblinger, die erschrecken über diese Frage nicht mehr, die sind schon ein bisschen desensibilisiert. Aber es ist so, eigentlich an der Stelle ja nicht die Anklage, was glaubst du eigentlich, wer du bist, sondern diese tiefe Frage nach dem, wer wir durch Jesus sind. Was glaubst du eigentlich, wer du durch ihn bist? Und es gibt keine andere Woche, die passender wäre als diese Woche mit Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag, um zum einen diese Reihe abzuschließen. Und es gibt keine andere Woche, die so entscheidend für diese Frage ist, wer wir durch Jesus sind. Und es kann sein, dass es dich vorher irritiert hat, dass das Kinderlied ist, hier Jesus lebt, er ist mitten unter uns. Ja, und du innerlich gerade ganz stark eigentlich eher Richtung Karfreitag denkst. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und doch, sie gehören zusammen, diese Tage. Und so möchte ich dich auch heute mit hineinnehmen in diesen Abschnitt aus Römer 6, Verse 3 bis 11, wo diese Ereignisse auch ganz konsequent zusammengedacht werden und dir gemeinsam, uns gemeinsam zeigen, wer um alles in der Welt wir durch Jesus sind. Du kannst entweder deiner eigenen Bibel hier mitlesen oder zu Hause oder eben hier vorne an der PowerPoint. Römer 6, Verse 3 bis 11. Da schreibt Paulus, ihr wisst doch, Wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. Und so werden auch wir neues Leben führen. Denn wenn wir mit ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, der ist mit Christus am Kreuz gestorben. Und dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Und jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wir sind nun also mit Christus gestorben. Und darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen doch, Christus wird nicht mehr sterben, nachdem er vom Tod auferweckt wurde. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Das ist ein für alle Mal geschehen. Aber das Leben, das er jetzt lebt, lebt er ganz für Gott. Und genau das sollt ihr auch von euch denken. Für die Sünde seid ihr tot, aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Christus Jesus gehört. Klassischer Paulus-Text. Dicht ohne Ende. Als ich das gelesen habe, musste ich an einen Ort in meiner Heimatnähe denken. Es ist nicht das Originalbild von zu Hause, aber eigentlich ist es dem relativ nahe. Ja? Ich komme von der Alp, da gibt es den Plätterberg in der Nähe, hier so mit dem Fernsehturm vor Arme. Ja? Und dort wird Schiefer abgebaut. Und dort, wenn du da hochgehst und hier ein bisschen am Spazierwandern bist, siehst du so einen ähnlichen Anblick. Vielleicht nicht ganz so tief, aber das Grundding ist das Gleiche. Da nagen sich Maschinen in den Berg hinein und man sieht die ganz unterschiedlichen Schichten, die da drin stecken. Unterschiedlichste, die mal ganz sauber aufeinander liegen, die man ganz deutlich in ihrem Unterschied erkennt oder ganz nah nur von der Farbnuance her. Und obendrauf nochmal Erdschicht, Bäume, Leben obendrauf. Und als ich diesen Abschnitt aus dem Römer 6 gelesen habe, haben wir gedacht, was Paulus hier macht, ist, dass er fast gar so steinbruchmäßig dir die verschiedenen Schichten deiner und meiner Identität in Jesus zeigt. Wisst ihr, manchmal beim Steinbruch, je nachdem wie die Erdschichten liegen, ist das so richtig, so wie mehrschichtige Nummer sauber aufeinander. Ja, vielleicht, wenn du eher an Essen denkst, hier so, keine Ahnung, hier dein Burger mit zweimal Fleisch und nochmal Brot und dies und jenes dazwischen. Wenn du sauber durchschneidest, du siehst sie gerade liegen, die Schichten. Aber im Steinbruch ist manchmal so, na, je nachdem, wie die Erdbewegung waren, das liegt nicht immer sauber aufeinander. Und manchmal geht es an der einen Stelle hoch und was anderes kommt zwischen rein. Und so ist bei Paulus ein bisschen, dass es nicht immer so ganz hundertprozentig sauber sichtbar ist, welche Schichten da sind und man ein bisschen sortieren und ein bisschen reingucken muss. Und so mag ich heute mit dir diese Schichten unserer Identität angucken. Ja, hier siehst du es nur so schemenhaft, aber komm Stück für Stück an diese Schichten ran, von denen er sagt, Martin, und da kannst du auch gern in Folge deinen Namen einsetzen, das ist, wer du durch Jesus bist. Und so beginnen wir mit diesen Versen 3 und 4 nochmal. Genau, die Schichten, die wir gleich sehen werden, hier schon mal angedeutet. Vers 3 und Vers 4 nochmal. Da sagt er, ihr wisst doch, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Es geht noch weiter, aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. Und so werden auch wir ein neues Leben führen. Wir beginnen nicht oben, nicht an der obersten Erdschicht, sondern wir fangen unten an. Wir fangen unten an mit dieser ersten Schicht, die alles andere zusammenhält. Es geht in dieser ersten Schicht einfach darum, wer Jesus ist und was er in diesen 3 Tagen getan und durchgemacht und erlebt hat. Diese erste Schicht, die verwoben ist in manch anderes, das auch schon dabei ist, und auf die nächste Schicht kommen wir gleich, die beginnt einfach mit dem, dass es damit beginnt, wer er war und was er erlebt hat in diesen 3 Tagen. Dass es zuerst mal darum geht, wer ist er und was hat er erlebt. Karfreitag, der Tod am Kreuz. Noch am Abend des Karfreitags das Begräbnis und dann Ostersonntagmorgen Auferstehung. Das ist die ganz einfache, vermeintlich einfache, aber so grundlegende unterste Schicht, auf der alles andere aufsetzt. Es beginnt nicht mit dir, es beginnt nicht mit mir, dem, was wir tun, sondern dem, wer Jesus ist und was er getan hat. Und dann, in gleichen Versen kommt nochmal eine Schicht dazu. Ich lese da einfach nochmal der Vers 3 und der 4. Ja? Wo es dann darum geht, wer wir da damit sind. Ihr wisst doch, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. Und so werden auch wir ein neues Leben führen. Hast du gesehen? 2. Schicht. Wer wir durch Jesus sind. Das ist ganz eng angelegt an das, wer Jesus ist. Er macht den Tod am Kreuz durch, das Begräbnis, die Auferstehung. Und dann heißt es einfach, wir sind mit ihm gestorben. Wir sind einbezogen worden in seinen Tod, heißt es in Vers 3. Wir sind mit ihm begraben worden. So heißt es ausdrücklich in Vers 4. Und auch in Vers 4 heißt es, so werden wir mit Jesus auferweckt. Wir werden mit ihm ein neues Leben führen. Also das, wer wir sind, in dieser tiefsten Schicht, es beginnt mit Jesus und es setzt sich mit der Auswirkung oder mit diesem ersten Verbundensein hier fort. Wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm begraben und werden mit ihm auferweckt. Das ist diese 2. Schicht, die da ist. Es geht um diese ganz tiefe Verbundenheit mit ihm. Die Frage in diesen Wochen ist ja immer wieder, was glaubst du, wer du bist? Und das ist diese erste tiefe Antwort eigentlich, die du hier schon siehst, ist, dass wir mit Jesus so eng verbunden sind, mit dem, wer er ist und mit dem, was er getan hat. Oder um einen einfachen Satz zu packen, gekreuzigt, gestorben und auferweckt mit Jesus, das sind wir jetzt. Das sind wir jetzt. Das ist sein dicker und großer Punkt. So formuliert es Paulus auch, wenn er sagt, denn wenn wir, Vers 5, wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, dann werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir sind ihm gleich geworden. Er, die Grundschicht, wir sind ihm gleich geworden. Das Wort, das dafür gleich geworden sein steht, das kannst du übersetzen auch mit sowas wie zusammengewachsen oder ganz eng verbunden sein. Je nachdem, was deine Lebenswirklichkeit ist, kannst du es so vielleicht mit einem von diesen 2 Bildern besser vorstellen. Ja? Ja, vielleicht gehörst du zu dieser Art von Mensch, die entweder einen Garten hat ums Haus rum oder irgendwo ein Stückle mit einer Handvoll Bäume drauf. Das erste Bild hat mit einem ziemlich verkümmerten kleinen Zweig zu tun, das der Obstbauer nicht wegschmeißen will, weil er irgendwie in diesem Prögele-Ast hier noch was sieht. Und was dieser Obstgärtner macht ist, er schnappt sich diesen kleinen Zweig, er schmeißt ihn nicht weg, sondern er geht hin zu einem großen, prächtigen Obstbaum und er pfropft diesen kleinen Zweig ein. Ja? gibt es eine Technik dafür und sagen, hier so dieser kleine Zweig, der wird mit einem Zweig von diesem großen, prächtigen Baum verbunden. Und der kleine Zweig, der wächst mit diesem großen Baum zusammen. Er wird Teil von diesem Baum, er bekommt die Nährstoffe von diesem Baum und er beginnt wieder aufzublühen. Das ist dieses Zusammenwachsen vom kleinen Zweigle mit diesem riesigen Baum. Falls du sagst, hier so dieses hier Obst- und Baumding ist überhaupt nicht meins, aber ich gucke lieber hier irgendwie sowas Richtung Rosamunde Pilcher oder was hier Beziehungsorientierteres, dass du sagen kannst, das, was Paulus beschreibt, ist nicht nur wie ein kleiner Zweig, der an einem riesigen Obstbaum anwächst, es ist auch wie eine ungleiche Paarbeziehung. Der eine Partner, egal ob es der Mann oder die Frau ist, hat durch unglaubliche Mühe sich ein Unternehmen aufgebaut, das brummt. Der zweite Partner, der oder die, bringt auch was Atemberaubendes mit, nämlich eine riesige Menge an Schulden, mit der Klarheit, das bekommt diese Person nie wieder selber zurückbezahlt. Und die erste Person beschließt, ich kenne deine Geschichte, ich kenne deinen Kontostand und wenn du willst, werde ich dich heiraten. Mit all dem, was ich bin, wer ich bin und habe und mit all dem, wer du bist und was du mitbringst. Ich möchte mit dir ganz bewusst verbunden sein. Das ist dieses Bild von Zusammenwachsen auf dieser botanisch-Obstzweigebene oder auf dieser Vereintsein-Beziehungsebene. Der verkrümmte Zweig, der hochverschuldete Partner, beide erleben was Großes. Die werden unverdient Teil von was anderem. Sie werden unverdient Teil von was anderem, was Großes, von etwas Gutem und wachsen da hinein. Jesus ist gestorben, begraben und von Gott auferweckt worden. Und als Menschen, die ihm vertrauen, werden wir hier so ganz unverdient mit hineingenommen. Wir wachsen mit ihm zusammen, wir werden mit ihm verbunden. Und das, wer er ist, wird zur guten Auswirkung für uns. Dieser sympathische Amerikaner hier, der Wayne Grudem, der beschreibt es ziemlich gut, wenn er das so formuliert. Während des ganzen Lebens Christi auf der Erde, vom Zeitpunkt seiner Geburt bis zum Zeitpunkt seiner Himmelfahrt, betrachtet Gott uns als in Christus. Das heißt, dass Gott alles, was Christus als unser Stellvertreter tat, auch als etwas, was wir taten, anrechnete. Und der zweite Satz, der ist absolut wild. Das heißt, dass Gott alles, was Jesus getan hat, als unser Stellvertreter, dass Gott es uns anrechnet, dass das, was Jesus tut, uns oder getan hat, uns angerechnet wird. Dass Gott uns anzieht, aber dabei nicht nur dich und mich anzieht, sondern Jesus in uns sieht. Also das, was er tut, wird eins zu eins das, was Gott an dir sieht. Und das hat Auswirkungen. Und damit kommen wir zur dritten Schicht. Die Auswirkung dieser Verbundenheit. Und wir gucken nochmal in die Verse 6 bis 10. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, der ist mit Christus am Kreuz gestorben. Und dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Und jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wir sind nun also mit Christus gestorben und darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen doch, Christus wird nicht mehr sterben, nachdem er vom Tod auferweckt wurde. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Vers 10, hoch. Denn sein Sterben, das war ein Sterben für die Sünde. Das ist ein für alle Mal geschehen, aber das Leben, das er jetzt lebt, das lebt er ganz für Gott. Guck nochmal, wie sich die nächste Schicht in diesem Steinbruchbild hier gestaltet. Wir haben damit begonnen, Jesus, sein Tod am Kreuz, sein Begräbnis, seine Auferstehung. Wir als Menschen, die mit ihm gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auferweckt werden. Und jetzt, dass Paulus sagt, hey, das bewirkt was. Dieses Verbundensein mit Jesus, das macht einen konkreten Unterschied. Und er beginnt da damit, dass er sagt, eine Wirkung dessen, dass ihr mit Jesus gekreuzigt wurdet, dass ihr mit ihm gestorben seid, ist, dass auch dieser alte Mensch gekreuzigt wurde. Dieser Mensch, der ihr wart, der früher ohne Jesus gelebt hat, dass er sagt, den gibt es in dieser Art und Weise nicht mehr. Er geht weiter, dass er sagen kann, hey, für die Sünde seid ihr tot. Früher waren wir, so sagt er, wie Sklaven, die dazu verdammt waren, der Sünde zu dienen. Aber er sagt, die Tage dieses Sklaventreibers, die sind durch, die sind vorbei. Weil, ne, im Schwäbischen sagt man auch so gern, ein toter Mann kann man nicht mehr in die Tasche fassen. Ja? Und so ist es hier auch. Wenn jemand tot ist, dann hat man keinen Anspruch mehr auf diese Person. Das Ganze ist durch. Und weil wir mit Jesus gekreuzigt wurden, hat die Sünde kein Recht und kein Anspruch mehr auf dich und mich. Das kann Paulus sagen, du bist für die Sünde tot. So lebendig du heute hier sitzt mit einem hoffentlich entspannten Ruhepuls. Und doch kann er sagen, du bist für die Sünde tot. Und es ist gut möglich, dass du sagst, ja Martin, das mag so sein, aber irgendwie mein Montag und mein Mittwoch, die fühlen sich anders an. Wenn ich für die Sünde tot bin, warum erlebe ich das immer noch, dass diese kurze Zündschnur da ist? Warum erlebe ich diese Gedanken voll Habgier? Warum bin ich so versucht, Worte wie ein Dolch zu benutzen, wenn es mich richtig emotional kickt? Warum vergleiche ich mich mit anderen? Warum ist da dieser Neid in mir, der mich kaputt macht? Und Paulus weiß das. Er sagt, die Sünde, die ist besiegt, die hat an sich kein Recht mehr auf dich, aber sie kämpft wie Sau, dass sie doch irgendwo noch einen Platz in dir bekommt. Die Sünde ist besiegt, aber sie kämpft noch. Sie bestimmt dich nicht mehr, sie ist nicht mehr die Größe, die sagt, wer du bist, aber sie versucht immer noch in dir und mir Platz zu finden. Und diese Spannung, die bleibt und es ist gut, es ist ein Wunder, es ist ein Geschenk, wenn du erlebst, hey, ich gehöre zu Jesus, er ist in mir zu Hause und ich erlebe Fortschritte in dem, wie ich mit Jesus unterwegs bin, dass die Macht der Sünde sich an dieser und jener Stelle, dass sie kleiner wird. Das passiert immer wieder und das ist ein wunderbares Geschenk. Und doch bleibt am Ende des Tages diese Spannung, dass die Sünde zwar besiegt ist, aber sie immer noch mit und in dir kämpft und einen Platz sucht, einen Hebel sucht, um in dir und mir wirken zu können. Und doch gilt es, wir sind für sie tot. Ein drittes, das er nennt, wir sind mit Christus gestorben und deshalb auch freigesprochen von ihr. Die hat nicht mehr die Macht, aber wir sind auch Gott gegenüber freigesprochen von ihr. Und wir sind nicht nur mit Jesus gestorben und haben deswegen eine Auswirkung. Nee, dass wir mit Jesus auferweckt werden, hat genauso eine Auswirkung. Dass Paulus den Korinther sagen kann, ist jemand in Christus, so ist er schon jetzt eine neue Schöpfung, hat zwar immer noch hier seine Sportverletzung vom Kicken, du behältst immer noch die grauen Haare, die dir deine Kinder oder Enkel hier verschafft haben, du bist immer noch diese Person in diesem leiblichen Körper, der nicht plötzlich anders ist und doch bist du jemand geworden, der in einer ganz neuen Kategorie lebt, der zu Gott gehört, Gesundheit. Und der genauso darauf wartet, dass es am Ende der Zeit diese Auferstehung gibt. Dass dann diese Spannung mit der Sünde durch ist. Dass es kein Kämpfen mehr gibt. Dass es kein Zurückfallen in die alten Muster mehr gibt. Sondern einfach nur noch dieses echte Leben mit und bei Jesus. Wer ist Jesus? Wer sind wir durch ihn? Was für Auswirkungen hat es für uns? Und dann gibt es noch eine letzte Schicht im Steinbruch. Das ist die einfache, die du wahrscheinlich ja Tag für Tag irgendwo siehst, wenn du unterwegs bist. Überall über dem ganzen Gestein, das unten drunter hängt, ist oben diese Erdschicht, wo Gras wächst, wo Sträucher wachsen, wo Bäume sind, wo Viecher drauf rumrennen, wo manchmal hier interessierte Leute am Rand vom Steinbruch unterwegs sind. Und dort drauf unterwegs laufen, sich das angucken. Ein bisschen erahnen, was für Schichten unter ihnen sind. Und da kommt zum Schluss der Vers 11. Der funktioniert wie so eine obere Erdschicht, die auf allem anderen liegt. Ja, Jesus, er ist gestorben, begraben und von Gott auferweckt. Wir sind mit ihm gestorben, mit ihm begraben. Wir werden mit ihm von Gott auferweckt werden. Wir erleben diese vielen Auswirkungen. Und am ganz stinknormalen Mittwochmittag, für den heißt es in Vers 11 einfach folgendermaßen. Nach all dem, was für euch gilt, wer ihr durch Jesus seid, genau das sollt auch ihr von euch denken. Ihr seid für die Sünde tot, aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Christus Jesus gehört. Das ist so seine Konsequenz. Denkt so von euch. Das ist es, wer ihr seid. Das ist das große Ergebnis von dem, was Jesus an Grundlagen für euch gegeben hat. So könnt ihr von euch denken, weil Jesus so war, weil ihr mit ihm seid, weil diese Auswirkungen da seid. Deswegen denkt so von euch selber. Ich bin für die Sünde tot, aber ich lebe für Jesus. Ich bin für die Sünde tot, aber ich lebe für ihn. Paulus sagt nicht, hey, fühl das mal ein bisschen. Oder er sagt nicht, erleb das, sondern er sagt, denk das. Mit voller Absicht. Das ist ein aktiver, wiederholbarer Gedankengang. Und es ist nicht irgendwie Theorie und bloß ein bisschen Gedankenspiel. Es ist nicht trockene Theologie. Es ist das, wer wir sind. Es ist deine, meine Identität. Gekreuzigt und gestorben, auferweckt mit Christus. Das sind wir jetzt. Und nach diesem Karfreitagsgottesdienst heute, in den kommenden Tagen, da wird wieder diese Situation kommen, wo du Versuchung erlebst. Das ist ziemlich, ziemlich sicher. Und dann ist es nicht zu sagen, jetzt muss ich stark sein, sondern zu sagen, das, was da versucht, in mir Platz zu bekommen, das hat keinen Anspruch mehr auf mich. Ich bin nicht mehr der Sklave der Sünde. Wer ich bin? Ich bin gekreuzigt, ich bin gestorben, ich bin auferweckt worden mit Christus. Das bin ich jetzt. Und es kann gut sein, dass du wieder Versagen erlebst. Und auch die, wie gesagt, diese Erfahrung ist potenziell hochwahrscheinlich. Und schief zu denken wäre dann zu sagen, ich verstecke mich vor Gott und ich kann ihm nie wieder vor die Augen treten. Oder die andere Variante, die ist zu sagen, ja, Gott muss mir ja vergeben, weil Jesus, ja, das wäre so die vereinfachte Variante in die andere Richtung. Sondern ich darf kommen, nicht weil ich es verdient habe, sondern weil das ist, was Gott mir geschenkt hat, diese neue Identität. Und es kann gut sein, dass du in diesen kommenden Tagen hier Stimmen um dich rum hast, sei es innere Stimmen, sei es äußere menschliche Stimmen, die dir sagen wollen, wer du bist. Und dir sagen wollen, deine Vergangenheit, die muss dich immer noch bestimmen. Und diese Denkweise, diese Bewertung von diesen Menschen muss dich bestimmen. Und dann bitte ich dich, dass du dich dafür entscheidest zu sagen, ich glaube diesen Stimmen nicht. Ich glaube das, was Gott über mich sagt, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass ich mit ihm gestorben bin, dass ich mit ihm auferstehen werde und ich jetzt mit und für ihn lebe, weil das bist du. Das bist du heute, an diesem Karfreitag. Und an jedem weiteren Tag. Und mit ihm, der dir diese Identität, der uns diese Identität gibt, mit dem möchte ich reden und beten. Jesus, du bist so gut zu uns. Wir haben das gesungen und im Bibeltext gelesen. Für mich gingst du nach Golgatha. Du bist dort gestorben und es hat dich alles gekostet. Nicht nur körperlich, sondern auch geistlich, dass du das erlebt hast, dass du von Gott verlassen warst und das Ganze für uns. Dass du gestorben bist, begraben wurdest und der Vater dich am Ostersonntag auferweckt und lebendig lebendig macht und das für uns bedeutet, dass das Alte nicht mehr das Alte Relevante ist, sondern dass wir in was Neuem leben, in deiner guten neuen Wirklichkeit, mit einer Identität, mit einem Selbstverständnis, das von dir kommt und das aus dir Jesus rauslebt. Jesus, du kennst uns jeweils. Du weißt, was das bedeutet, diese vielleicht so super altbekannte Wahrheit und Wirklichkeit. Und wie knifflig und haarig das vielleicht auch manchmal am Montag wieder ist, wo alles Mögliche versucht, uns zu sagen, wer wir sind oder wer wir sein sollen. Und alte Identitäten uns versuchen festzuhalten. Und du kommst zu uns, bist der sich ganz gibt, der sich am Kreuz gibt, der vom Vater auferweckt wird und uns eine neue Identität schenkt. Ich bitte dich um dieses unverdiente Wunder, dass das unsere wird, unsere Identität. Sie ist schon da, sie wirkt schon, dass sie uns übergeht in Haut und Knochen und wir drüber staunen dürfen, wer du für uns bist und wer wir durch dich sind. Amen.